Ich möchte heute über Sexualität und Erotik sprechen. Und glaubt mir, ich bin mir sicher, dass einige von euch denken, das gehört nicht in eine Predigt. Einigen geht es so, dass sie gar nichts darüber hören möchten. Und andere, glaube ich, denken sogar, das gehört, wenn überhaupt, hinter der eigenen Tür besprochen. Aber es hat mich ernsthaft interessiert, ist Gott sexfeindlich? Meinem Thema habe ich die Überschrift gegeben, es geschah an einem Freitag. Zur Einleitung lese ich einen Text, der mir bis dahin noch nie wirklich aufgefallen ist. Er steht in Sprüche 30. Ich lese aus einer modernen Übersetzung Sprüche 30, die Verse 18 und 19. Drei Dinge kann ich nicht erklären, und das vierte ist mir erst recht ein Geheimnis. Der Flug des Adlers am Himmel, das Gleiten der Schlange über eine Felsplatte, die Fahrt des Schiffes auf weglosem Meer und der unwiderstehliche Drang des Mannes zu einer Frau. Ich denke, der Schreiber hat recht. Ich sehe für mein Leben gern Tierdokumentationen im Fernsehen an, und es ist in der Tat einmalig, wie so ein Adler mit seinen großen, schweren Flügeln in hohen, hohen Lüften daherschwebt, meterweit sehen kann, seine Beute sieht, im Tiefflug sich darauf stürzt, es mit den Krallen auffängt, sich dann ohne Probleme wieder in die Lüfte schwingt, bis hoch ins Gebirge und dann davonfliegt. In der Tat ist es fantastisch, wie eine Schlange über Felsen gleitet, über Steine und Geröll, ohne sich zu verletzen. Oder wie sie ihre Haut abstreift wie ein zerschlissenes Kleid, mit dem man nicht mehr gesehen werden möchte. In der Tat ist es beeindruckend, wie ein Schiff durch meterhohe Wellen dahin fährt oder wie es sich seinen Weg durch dickes Packeis bahnt. Aber das größte Wunder ist die Entstehung einer zwischenmenschlichen Beziehung, eine Liebe zwischen Mann und Frau. Ein Geschenk, das Gott am ersten Freitag in Eden gemacht hat. 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Unvorstellbar. Was Adam als erstes erblickte, war Gott. Was mögen die beiden zueinander gesagt haben? Was mag Adam empfunden haben, als er so plötzlich da war? Eine Frage habe ich, die würde ich Gott gerne stellen. Warum hast du Eva nicht zur gleichen Zeit erschaffen? Es ist schön, dass ihr Männer mir zuhören müsst. Ja, genau, der Kommentar von Jörn kommt mit Sicherheit später. Aber ich habe eine Erklärung gefunden, die gefällt mir. Hört gut zu. Gott erschuf Adam und Eva nicht gleichzeitig, damit sich Adam später daran erinnern konnte, wie einsam er ohne Eva gewesen war und wie sehr er sie brauchte, um ein ganzer Mensch zu sein. Balsam für Frauenherzen. Aber was für eine Begegnung! Eva, schön und erwartungsvoll. Adam, erstaunt und glücklich. und Gott froh und zufrieden. Zwei vollkommene Menschen nach seinem Plan geschaffen. Und beide nackt. Und sie schämten sich nicht. Sie konnten sich völlig unbefangen einander betrachten. Und dann fand eine Zeremonie statt, wie wir in 1. Mose 2, Vers 24 lesen können, wo Gott sagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und Gott verheiratete das Paar und segnete beide mit den Worten, seid fruchtbar und vermehret euch und füllet die Erde. Was glaubt ihr? Musste Gott Adam und Eva aufklären? Welche Begriffe mag er benutzt haben, um ihnen die Schönheit der intimen Sexualität beizubringen? Das Wesen der Liebe, ihre Beständigkeit, ihre Einzigartigkeit und die Möglichkeit, Kinder zu zeugen. Ich glaube ganz sicher, er hat klar und deutlich gesprochen, dass beide ihn verstanden haben. Denn die Bibel spricht ja auch offen über Sexualität und Erotik. Ich empfehle euch das sinnlichste Buch der Bibel, das Hohelied, mal wieder in die Hand zu nehmen und es euch gegenseitig vorzulesen. Die Stille Zeit-Bibel verleiht dem Hohelied zweierlei Gewicht. Einmal ist es eine Sammlung von Gedichten und Liedern in einer freimütigen, sinnlichen Bildersprache, die die Vereinigung in der Ehe feiert und den offenen Austausch über körperliche Liebe einschließt. Und weiter heißt es, in der Auslegungsgeschichte dieser Texte sah man schon in Israel die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk symbolisch dargestellt. Diese Gewichtung will dich zwei Dinge begreifen lassen. Sexualität ist ein Geschenk Gottes und gleichzeitig ein Schlüssel zum Verständnis zwischen Gott, seiner Liebe, also Gottes Liebe zu den Menschen. Ich kann es auch so ausdrücken. Werd dir deiner selbst mal wieder bewusst. Gott hat dir einen wunderbaren Körper geschaffen, an dem du deine Freude haben darfst. Gott wird sich nicht von mir abwenden, wenn ich diesen Bereich meiner Persönlichkeit sorgfältig erforsche. Weil mir jetzt bewusst ist, Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Und das Hohelied kann dir eine Hilfestellung geben, um sie auszuleben. Aber was ist seit jenem ersten Freitag in Eden schiefgegangen? Erstaunlich ist, Stein des Anstoßes war die Bibel selbst. Eine klare und eindeutige Übersetzung der Bibel galt im vorigen Jahrhundert als vulgär. Nur würde das bedeuten, dass die Menschen glaubten, dass Gott einen schrecklichen Fehler begangen haben soll. Wie ist das möglich? Gott soll nicht gewusst haben, was er tat. Und schon traten die Zweifler auf, die unter dem Deckmantel der Frömmigkeit ihre Sexualität verdrängten, diese Irritation nutzten und vehement die Meinung vertraten, Sexualität ist etwas Unangenehmes und Sündhaftes. Wer darüber sprach, galt als unanständig. Wer prüde war, der war fromm und heilig. Entsprechende Teile der Bibel wurden den Menschen vorenthalten, damit, wie es heißt, sie nicht irregeleitet würden. 1833 gab Webster eine verbesserte King James Bibel heraus, in der so schockierende Begriffe wie Schoß und Unzucht gestrichen wurden. Lesen wir zum Beispiel 1. Mose 38, Vers 9. In einer modernen Bibelübersetzung heißt es: Onan gefiel es nicht, dass das Kind nicht ihm gehören sollte. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf die Erde fallen. In einer konservativen, sage ich mal, Übersetzung, ich kenne sie nicht, sie nennt sich Riesler-Storr-Übersetzung, heißt es an gleicher Stelle: Onan aber, als er zu seines Bruders Weibe kam, vereitelte er es. Diese Übersetzung stammt von 1956. Das ist noch gar nicht so lange her. Tja. Und heute, mehr als 50 Jahre später, was geht schief? Die moderne Bibelübersetzung nennt zwar die Dinge beim Namen, aber wer liest schon die Bibel? Wir leben in einem Zeitalter der visuellen Reizüberflutung. In meinen jungen Jahren waren es nur Kino, Videofilme und einschlägige Hefte, die für die Aufklärung sorgten. Jetzt sind es gezielte Seiten im Internet, die legal Menschen zu Objekten machen, um Konsumenten dazu anzuheizen, ihre Sexualität ungehemmt und ohne Rücksicht auf Verluste auszuleben. Alles, was einem gefällt, will man jetzt und gleich. Und wenn es langweilig ist, naja, dann weg damit. Spontane körperliche Liebe ist in. Nur keine Verantwortung und Verpflichtung übernehmen. Deshalb kommt man schnell zusammen und geht auch ganz schnell wieder auseinander. Alleinerziehende Väter und Mütter gehören zur Normalität. Und München ist neben Köln, Hamburg und Berlin die Stadt mit der größten Anzahl an Single-Haushalten. Ich lade euch zu einer kurzen Zeitreise ein. Denn ich möchte gerne wissen, wie war es zu Zeiten Jesu? Mit welcher Offenheit und Direktheit ging man in jener Kultur mit Sex und Erotik um? Weder die römische noch die griechische Zivilisation trug dazu bei, dass bei der ehelichen Gemeinschaft ein höherer Wert beigemessen wurde. Ein griechischer Staatsmann soll 384 bis 322 vor Christus gesagt haben, hört gut zu, es seien eine Reihe dieser minderwertigen Wesen, also Frauen, nötig, um die Bedürfnisse eines Mannes zu befriedigen. Jede Ehefrau konnte wegen Unfruchtbarkeit oder weil ihr Mann sie nicht mehr für hübsch genug fand oder unsympathisch fand, verachtet oder einfach verstoßen werden. Die alten Griechen sahen im Mann ein von Natur bisexuelles Wesen, also hielten sich die Reichen neben ihnen Frauen und Nebenfrauen noch einen männlichen Partner. Dies war eine gesellschaftlich anerkannte Sitte, die sogar mit Einführung wichtiger bürgerlicher Rechte für Homosexuelle gestützt wurde. Wenn wir uns der Römerzeit zuwenden, müssen wir feststellen, dass einem Ehemann das Recht zur maßvollen Züchtigung zugestanden wurde. Das heißt, er durfte seine Frau mit Peitschen und Stöcken prügeln und ungestraft seine Frau bei Ehebruch töten, aber sie niemals dürfte wagen, Hand gegen ihn anzulegen. Für die feine Gesellschaft galt es als in, korrupt zu sein und ein degeneriertes und ungezügeltes sexuelles Treiben bestimmten den Sinn des Lebens. In diese Zeit trat Jesus auf. Und er sprach von so merkwürdigen Dingen wie Hoffnung, Vergebung, Nächstenliebe, Buße, Nachfolge. Welch ein Kontrastprogramm für seine Umwelt. Und welch ein Kontrast, wie er sein Leben lebte, insbesondere sein Verhalten gegenüber Frauen. Er fand zwar eine große Anhängerschaft, aber ebenso viele Gegner, die ihm mit Anfeindung, mit Ablehnung entgegentraten. Denn eines seiner Ziele war es, der ehelichen Beziehung neue Würde, Stabilität und Qualität zu verleihen. Er achtete die Ehe und betonte ihre Unauflöslichkeit, indem er die Scheidung nur bei Ehebruch für zulässig erklärte. Und was da noch mehr missfiel, war, dass für Jesus die gedankliche Untreue genauso Ehebruch war wie die aktive Untreue. So ist es doch nicht verwunderlich, dass Jesus besonders großen Wert darauf legte, die Gleichwertigkeit von Frau und Mann bekannt zu machen oder hervorzuheben. Überall, wo er in der Öffentlichkeit auftrat, brachte er einer Frau besonderen Respekt und Beachtung entgegen. Und davon hörte eine Frau, eine böse Frau, eine Sünderin. Und die war fest entschlossen, Jesus ganz persönlich kennenzulernen und um ihm dafür zu danken. Zu dieser Begegnung kommt es im Haus von Simon dem Pharisäer. Bemerkenswert ist, dass diese Begebenheit nur von Lukas recherchiert und niedergeschrieben wurde. Ihr findet sie im Kapitel 7 ab Vers 37, da heißt es, in derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Ich möchte euch diese Begegnung mit eigenen Worten wiedergeben, weil sie mich sehr beeindruckt hat. Stellt euch bitte vor, Jesus liegt mit Simon und einigen auserlesenen Gästen, Berühmtheiten, Persönlichkeiten, Gelehrte, fromme, gebildete Männern, um den Tisch. Das war ja zu der damaligen Zeit üblich. Der Tisch war gedeckt mit Köstlichkeiten und die Runde ist in einem sehr angeregten, intellektuellen, philosophischen Gespräch vertieft. Plötzlich verstummen die Gespräche. Eine Frau betritt den Raum. Und die Männer verändern ihre Haltung. Nur Jesus scheint diese Frau nicht wahrzunehmen, weil er wohl weiß, warum sie gekommen ist. Jesus schaut in die Herzen dieser Männer und sieht ihre bösen Gedanken. Was wieder bemerkenswert ist, die Frau spricht während der ganzen Begegnung kein Wort. Wir werden weder ihren Namen erfahren, noch kommt irgendeine Silbe über ihre Lippen. Warum schweigt sie? Weil sie die Herren kennt? Vielleicht sind es ihre Kunden? Oder ist sie sich ihrer Position bewusst? Ist sie sich so sicher, dass Jesus weiß, warum sie gekommen ist? Oder ist sie ganz einfach nur damit beschäftigt, herauszufinden, wie sie vorgehen soll? Denn mit diesem Salböl wollte sie ihm ja, also dem Jesus, die Haare massieren. Das war zu der damaligen Zeit auch üblich. Aber es kam kein Durchkommen, also sie stand am Fußende von Jesus. Was macht sie? Sie kniet nieder. Und da passiert etwas mit ihr. Sie fühlt eine Liebe, die, nach der sie sich ihr ganzes Leben gesehnt hat. Sie fühlt eine Güte. Sie spürt, dass Jesus anders ist als all die Männer, die sie bis dahin bedient hat. Und so überwältigen sie ihre Gefühle und sie beginnt zu weinen. Scham und Selbstanklage fallen wie eine schwere Last von ihrer Seele. Da ist Dankbarkeit und Freude. Und die Tränen tropfen auf seine Füße und sie nimmt ihre Haare und trocknet seine Füße damit ab und ihre Ehrerbietung besiegelt sie, indem sie dieses kostbare Salböl nimmt und seine Füße einmassiert. Ich muss gestehen, als ich dieses Bild mir zum ersten Mal vor Augen holte, ich dachte nur an Erotik und Sinnlichkeit, weil ich nichts verstanden hatte. Heute weiß ich mehr. Diese böse Frau, diese Sünderin, nimmt vor Jesus, vor Gott, die demütigste Haltung ein, die ein Mensch nur einnehmen kann. Sie kniet nieder und wartet wortlos auf Vergebung. Ihr Verlangen nach Gnade und Barmherzigkeit ist so groß, dass sie ihre Haltung verändert und nochmal sich mehr erniedrigt, indem sie ihren Kopf vorbeugt und mit ihren Haaren seine Füße trocknet. Und dann gibt sie das Kostbarste, was sie besitzt. Aber Jesus reagiert immer noch nicht. Erst als er Simons böse Gedanken liest, Lukas 7, Vers 39, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wen und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine böse Frau, eine Sünderin. Und jetzt endlich kommt der Augenblick und Jesus wird diesen anwesenden Herrn den Spiegel vorhalten und das Bild der Frau zurechtrücken. Er holt die Frau aus der tiefsten Erniedrigung hervor und stellt sie in Augenhöhe zu diesen frommen, gebildeten Männern. Und dann sagt Jesus zu Simon, Lukas 7, Vers 47, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der hat auch wenig geliebt. Erst dann wendet sich Jesus der Frau zu und sagt in Vers 48, deine Schuld ist dir vergeben. Und Vers 50, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir können ausatmen. Es gibt Gnade, es gibt Barmherzigkeit und es gibt Hoffnung. Egal, ob du in Gedanken Untreue begehst, egal, ob du praktisch, aktiv Untreue begehst, und dich sogar noch dafür bezahlen lässt. Geh zu Jesus. Weiche nicht vor deiner Angst zurück. Jesus weiß, dass wir Menschen viele dumme Dinge machen. Aber mag deine Lebenssituation noch so dunkel, noch so aussichtslos und noch so fehlerhaft sein, geh zu Jesus. Kennst du den Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein? Wenn ein Schaf in eine Schlammgrube fällt, blökt es laut: Hol mich hier raus! Wenn ein Schwein in eine Schlammgrube fällt, wälzt es sich vor lauter Lust und grunzt laut vor Freude und kann gar nicht genug vom Dreck bekommen. Die gute Nachricht ist, Jesus zieht dich aus dem tiefsten Dreck heraus, wenn du es willst, wenn du es zulässt. Ihm ist es egal, wer du bist und was du bist. Und seine Kraft lässt dich auf deinem Weg wieder weitergehen. Denn was sagt Jesus? Glaube nur und halte an mir fest. Sexualität und Erotik. Mit meinem Thema habe ich mit Sicherheit mein Rad oder das Rad nicht neu erfunden. Und es verhindert auch nicht eine Krise. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich Jörn kennenlernte. Die ersten Jahre war ich seine absolute Traumfrau. Und er war mein Traummann. Die Realität hat uns doch dann irgendwann eingeholt. Jetzt bin ich seine Frau und er mein Mann. Aber wir arbeiten immer noch an unserer Beziehung. Denn egal, welches Buch ich gelesen habe oder welches Seminar ich besucht habe, es heißt, Kommunikation ist das A und O, wenn eine gute Beziehung funktionieren soll. Offenheit und eine von Mann und Frau gepflegte Intimität auf allen Ebenen ist eine gute Möglichkeit für eine erfüllte Liebesbeziehung. Und gleichermaßen gilt das auch für eine gemeinsame, gepflegte Beziehung zu Jesus. Du legst doch auch Wert auf ein gepflegtes Essen, auf ein gepflegtes Zuhause, ein gepflegtes Aussehen, oder nicht? Ich habe noch eine kleine arabische Liebesgeschichte für euch. Ein junger Mann und eine junge Frau liefen bisher auf zwei verschiedenen Wegen, bis sie sich trafen. Und nun liefen sie gemeinsam weiter. Der junge Mann trug einen Kupferkessel auf seinem Rücken. In der einen Hand hielt er ein lebendes Huhn und einen Stock, während er in der anderen eine Ziege führte. Nach einer Weile kamen sie zu einer Bergschlucht. Da blieb das Mädchen stehen und sagte: Ich gehe nicht mit dir weiter. Warum denn nicht, wollte der Junge wissen. Du könntest mich dort umarmen und küssen, antwortete sie. Wie soll das denn gehen? Ich habe einen Kupferkessel auf dem Rücken, an der einen Hand eine Ziege und in der anderen ein lebendes Huhn und einen Stock. Worauf das Mädchen lächelnd meinte: Du könntest mich, die Ziege, und den Stock halten lassen. Dann setzt du das Huhn auf den Boden und stülpst ihr den Kupferkessel über. Dann steckst du den Stock in den Boden und bindest die Ziege daran fest. Und dann könntest du mich umarmen und küssen. Lange starrte der junge Mann das schöne Mädchen an und sagte: Allah segne deine Weisheit. Worauf sie gemeinsam durch die Schlucht gingen. Das Hohelied schreibt: Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwimmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie erlebt. Amen.
Lieber Jesus, wir können jeden Augenblick dich nur loben und preisen. Jeden Augenblick. Wir verdrängen, wir vergessen, was du uns alles Gutes getan hast. Es ist darum gut, dass wir diesen Sabbat haben, um zu dir zu kommen, abzuladen, fallen zu lassen, mit dir zusammen zu sein und neue Kraft und Lust und Glauben und Stärke zu gewinnen, Herr, um den Alltag zu bewältigen. Schenke uns darum heute Frieden, Freude. Lass es ein guter und schöner Tag sein, egal was uns bewegt und wie es in uns aussieht. Wir danken dir, Herr, was du alles für uns getan hast. Wir können nichts zurückgeben, wir können nur an dir festhalten und an dich glauben. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir sind froh und glücklich, dass es dich gibt, dass wir dich lieben dürfen und legen alles in deine Hände, Herr. Dein Wille geschehe. Dafür danken wir dir. Amen.